Das geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt, also dass ich und meine Identität und mein Sein jetzt da wichtig ist, im Vordergrund ist, sondern dass halt nur deutlich wird, dass, also wie du eigentlich gerade schon sagtest, dass auch das, was der, wir nennen ihn jetzt mal so, alte weiße Mann, macht oder gemacht hat, ja auch ein Angebot ist. So. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendetwas gibt, was jetzt die neutrale Wahrheit ist. Und dann gibt es so ein paar andere, die dann halt nochmal so eine Extrawurst wollen. Sondern eigentlich sind wir alle Extrawürste.
Irgendwie. Das ist, so, glaube ich, das schönste Zitat.
Hi, ich bin Mariana Denian und ihr hört Diaspora Art, der Kulturpodcast über das Leben und die Arbeit von Artists of Color in Deutschland. Für diese Folge bin ich ins Frankfurter Museum für angewandte Kunst gefahren und habe dort Marit Ifoma-Kupka getroffen. Marit arbeitet dort als Kuratorin. Ihre Themenbereiche sind Mode, Körper und Performatives. In unserem Gespräch ging es um viele verschiedene Themen. Wir haben über die Relevanz von Perspektiven und von Identität in der Museumswelt gesprochen. Es ging um ihr Engagement für die Dekolonisierung des Kunst- und Kulturbetriebs. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie sie überhaupt erst ihr Interesse an Kunst entwickelt hat. Und es ging auch um Modeblogs. Marit schreibt und postet nämlich bis heute noch unter dem Namen Modekörper. Und das ist ein kleines Relikt aus der Zeit, in der sie selbst noch als Modebloggerin in Frankfurt geschrieben hat.
Hallo Marit.
Hallo.
Es ist jedes Mal bei die ersten Sekunden vom Podcast sind jedes Mal hallo, hallo, hihihi, weil wir eigentlich natürlich vorher schon miteinander geredet haben. Also ich sitze bei Marit Ifoma-Kupka im Büro im Museum für angewandte Kunst. Du bist hier Kuratorin für Mode, Körper und Performatives. Und du hast, als ich nach dir ein bisschen über dich recherchiert habe, unglaublich viele Fächer studiert. Also ich habe eine Liste gemacht. Germanistik, Politikwissenschaft, Kunstgeschichte, VWL, Kunstwissenschaft, Medientheorie, Philosophie. Habe ich irgendwas vergessen?
Oh Gott, das klingt, also ich habe jetzt nicht tatsächlich nicht in allem einen Abschluss gemacht.
Okay.
Also deswegen, ich weiß nicht, da kursieren irgendwie so Listen. Und also vielleicht im Abschluss, ich war an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Und da haben die Studiengänge schon so lange Namen. Also ich war da im Theoriestudiengang, habe Kunstwissenschaft, Medientheorie, hieß es damals noch, studiert. Und musste da Nebenfächer belegen. Und mein praktisches Nebenfach war Ausstellungsdesign, kuratorische Praxis, was in der bei der Szenografie angesiedelt war am Lehrstuhl. Und mein Theorienebenfach war Volkswirtschaftslehre. Tatsächlich. Also das sind jetzt diese Fachkombination, wo ich dann auch tatsächlich einen Abschluss drin habe.
Mhm. Und ein Bereich, der dein Leben auch geprägt hat und in dem du auch gelehrt hast, ist tatsächlich Mode, ne? Also du hast angefangen als Modebloggerin und später auch deine Doktorarbeit über ein Thema über Mode geschrieben, nämlich darüber, wie Modeblogs die Berichterstattung über Mode beeinflussen. Mhm. Und genau, später hast du auch noch gelehrt an der AMD unter anderem. Mhm, aber ich würde super gerne erstmal über deinen Blog sprechen. Du hast, bevor du nämlich jetzt hier als Kuratorin angefangen hast, in den frühen 2000ern den Blog F and Art, ist es Fashion
genau,
and Art?
Fashion and Art, genau.
Und später hieß der Modekörper, aber er ist jetzt passwortgeschützt. Wieso?
Ja, das ist auch ganz gut so. Nein, weil, ich hatte irgendwie mal darüber nachgedacht, Teile daraus tatsächlich mal in anderen Kontexten nochmal zu publizieren und auch, es sind da so ein paar Sachen, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob das jetzt unbedingt so ohne weiteres im Internet zu finden sein muss. Und der ist da jetzt auch noch passwortgeschützt, weil ich glaube, ich einfach noch keine Möglichkeit gefunden habe oder auch keine Zeit gefunden habe, mich damit genauer auseinanderzusetzen, was jetzt in Zukunft mit diesen Inhalten passieren soll, die jetzt halt alle noch da sind. Das kann man sicherlich auch irgendwie runterladen, muss ich mal schauen. Und ja, tatsächlich. Also ich war Modebloggerin, als das glaube ich, zu einer Zeit, als das jetzt noch nicht so bekannt war, noch nicht so lukrativ war. Wobei, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich glaube, es ist einfach eine komplett andere Generation. Weil es gab natürlich auch Medien, die sich dafür interessiert haben. Es gab mal ein großes Porträt im Zeitmagazin, was dann tatsächlich genau 10 Jahre später nochmal ein Klassentreffen gebracht hat, wo so die ersten ModebloggerInnen Deutschlands vorgestellt waren. Und ich habe ja tatsächlich schon 2006 mit meinem Modeblog angefangen. Und heute kennt mich, glaube ich, keine Sau mehr. Also zumindest jetzt nicht aus dem Kontext. Also ich werde da jetzt ja nicht irgendwie als Modebloggerin oder Influencerin irgendwie gesehen, obwohl ich da, glaube ich, die Oma bin irgendwie in dem Bereich. Und ich glaube, ich auch, ohne jetzt mich da irgendwie überhöhen zu wollen, aber ich glaube, ich so ziemlich mit einer der ersten in Deutschland war, die das gemacht haben. Und es war auch zu einer Zeit, als es noch ein bisschen anders ausgerichtet war, noch ein bisschen anders orientiert war. Denn ich kam aus so einem Umfeld eines Online-Forums, das nannte sich The Fashion Spot. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Das war noch so ein bisschen mit zur Anfangszeit von Facebook. Mhm. Also als sich Menschen nicht in so sozialen Medienplattformen rumgetummelt haben, sondern es noch so eigens gegründete Foren gab mit so Nachrichtensektionen und also man konnte da auch gar kein Profil, also kein richtiges Profil anlegen, sondern du konntest dir halt natürlich einen Nutzernamen anlegen und dann da irgendwie so ein Mini-Profil haben, aber eigentlich passierte die Kommunikation darüber, dass man dann irgendwie so ein Thema angelegt hat und dann konnten da andere so mitdiskutieren. Mhm. Also das ist sowas, glaube ich, was man vielleicht kennt, wenn man ein bisschen älter ist.
Nee, ich kenn's auch noch.
Also diese ganz komische so Seiten, das gab's dann zum Thema, und das gab's ja zu allem Möglichen, diese Themen und diese Seiten, und ich war eben auch in so einem Forum, das nannte sich halt The Fashion Spot. Und da waren damals tatsächlich auch all die Leute unterwegs, die man jetzt auch noch kennt, so Susie Bubble und ich weiß gar nicht, ob Diane Pernet auch irgendwie da viel unterwegs war, Brian Boy, all diese Personen, diese Internet-Koryphäe, diese Fashion-Blogger-Koryphäe, die waren damals da auch unterwegs. Und ich kannte die auch aus so Gruppen wie What Are You Wearing Today? Also was so quasi eigentlich diese Vorgängergeschichten nochmal von so
OOTD.
Genau, Outfit of the Day-Geschichten sind sowas. Das habe ich heute an, was ja irgendwie vermehrt heute eigentlich eher so auf Instagram passiert. Das passierte da in diesem geschlossenen Raum und da haben dann Leute einfach gepostet, auch noch so total schlechte Fotos, irgendwie im Kinderzimmer mit einer Digitalkamera noch, die man dann immer so gesehen hat im Spiegel, sich halt so abfotografiert und dann einfach irgendwie beschrieben haben, was sie halt tragen und wo sie das irgendwie herhaben, in welchem Thrift-Shop sie das irgendwie gefunden haben, und deswegen waren auch diese Shopping-Hall-Geschichten, das war alles irgendwie so total authentisch, also so super authentisch, ohne irgendwelche Companies, die Geld gegeben haben, sondern wirklich pure Leidenschaft für die Sachen. Und aus diesem Umfeld ist dann so ganz langsam das Blogging entstanden. Ich kann mich noch direkt daran erinnern, dass dann einfach viele plötzlich Blogs hatten und dann so gesagt haben, so hey, übrigens habe ich jetzt so einen Blog, Blogspot, so blogspot.com, ich glaube so Susie Bubble, so stylebubble.blogspot.com und so folgt mir doch.
Die eine richtige Domain hatten, waren dann schon die richtig krassen.
Ja, aber das kam dann erst so nach und nach, weil alle, ich glaube, sich so wirklich erstmal so ganz langsam auch an diese Technik und die Software rangetastet haben. Das sah auch alles noch so wild aus mit diesen vorgegebenen Templates noch. Und dann hat sich das aber so Schritt für Schritt für Schritt professionalisiert. Und so in diesem Kontext hat mein Blogging auch angefangen. Und ich hatte auch dann so eine Blogspot-Domain, weil mein Freund damals mir dann so einen Blog eingerichtet hat, weil der hat sich für so Sachen interessiert, die so ganz neu im Internet passieren, und meinte so, Blogging, das ist jetzt so das neue Ding, das musst du auch machen. Und ich habe dir hier mal was vorbereitet und ich so, ja, okay, gut. Und dann habe ich da aber tatsächlich so ein bisschen Blut geleckt und bin dann da so reingekommen und habe dann auch angefangen, tatsächlich zu lernen, so ein Template zu bauen und so Geschichten, weil ich dann da irgendwie natürlich so Fragen hatte, so Gott, wie kann man das noch machen, dass das anders aussieht und ich will die Leiste hier haben und die Überschrift so. Und dann habe ich mich da total reingefuchst und hatte dann auch meinen Blog. Und der auch zuerst auf Englisch war, weil ich eben, wie gesagt, aus diesem Fashion-Spot-Umfeld kam. Und dann, ja, das halt noch so eine Zeit war, wo dann auch noch so Suzy Bubble bei mir noch kommentiert hat. Und dann ich aber so einen Fokus hatte, deswegen hieß es ja Fashion and Art, und ich hatte halt so einen Fokus tatsächlich auf Mode und Kunst, weil ich ja eigentlich eher einen Kunsthintergrund habe und keinen Modehintergrund. Also die Mode hat mich einfach irgendwie interessiert. Mhm. Aber ich habe das nie wirklich richtig studiert und habe aber angefangen, quasi so ein kunsttheoretisches, ästhetiktheoretisches Denken, was ich aus dem Studium hatte, gelernt hatte, auf Mode anzuwenden. Also eigentlich habe ich immer Mode eher so kunsttheoretisch diskutiert. Mhm. Und darum ging es auch auf diesem Blog hauptsächlich. Also viel weniger darum, was ich jetzt trage oder gekauft habe. Das kam auch vor, das gab es auch, aber das war nicht der Fokus, sondern eher tatsächlich Kollektionen, Designs, Designer, auch Mode, Geschichte und vor allem, wie sich auch das mit dem aktuellen Kunstmarkt so mhm. verwoben hat. Das war so eine Zeit, da gab es ganz viele Kollaborationen mit Marc Jacobs hat angefangen, ganz viel mit zeitgenössischen Künstler, Künstlerinnen zu arbeiten. Das waren halt so Themen, die mich da interessiert haben.
Aber es klingt jetzt gar nicht so nach Inhalten, für die man sich in Anführungsstrichen schämen müsste. Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe immer Zara-Sale-Halls gemacht, dann könnte ich verstehen, dass der Blog jetzt passwortgeschützt ist. Aber da ist ja auch ein bisschen mehr Inhalt dran.
Also das wäre zumindest der Teil des Inhalts, wo ich dachte, vielleicht könnte man sich den nochmal angucken, was okay. da so war. Aber ich glaube, so ein Blog ist natürlich auch ein super persönliche, so eine super persönliche Plattform, die sich dann auch mit mir verändert hat. Und ich habe dann auch später angefangen, über andere Dinge noch zu schreiben. Und das hat sicherlich so diese Ursprungsidee des Blogs, das Ursprungskonzept so ein bisschen verwässert. Also später hieß es dann noch irgendwie Mode, Kunst und Leben, glaube ich. Und dass dann halt so ein bisschen noch mehr Leben mit reinkam. Und das sind jetzt halt dann so die Teile, wo ich gedacht habe, gut, ich wollte das jetzt nicht löschen, aber ja, habe eben, wie gesagt, noch keine Entscheidung getroffen, wie ich jetzt damit umgehe. Es klingt jetzt auch so ein bisschen lustig, weil jetzt so dieses, wird es auf dieses Blog so neugierig gemacht.
Ja.
Also schaut euch lieber, folgt lieber auf Twitter. Ja. Das ist irgendwie, das kann ich vertreten. Das ist alles irgendwie ganz aktuell, weil ich meine, wir sprechen hier jetzt auch von Dingen, die sind jetzt gut 12 Jahre alt oder so. Mindestens.
Aber wenn du jetzt zurückschaust eben auf die Entwicklung, die Modeblogs genommen haben hin zum Influencing jetzt und auch, also wenn man zurückdenkt an die BloggerInnen, die damals wirklich groß waren, sind einige weiterhin groß, also zum Beispiel, also Chiara Ferragni wäre jetzt so das Mega-Beispiel, wie man es schafft über die Jahre hinweg. Mhm. Aber vermisst du was an der alten Zeit oder findest du auch, es gibt positive Seiten an dieser ganzen Instagram-Influencer-Entwicklung?
Also vermisse ich was? Ich kann nur sagen, ich habe ja irgendwann aufgehört. Und also auch einen ziemlich relativ harten Cut gemacht, also dass ich wirklich gesagt habe, ich will das jetzt nicht mehr sein, weil ich einfach immer mehr gemerkt habe, dass ich nicht mehr authentisch sein konnte, so für mich. Ich weiß nicht, was andere da für Lösungen für sich finden, Umgang für sich finden, das muss jeder, ich glaube, das ist total individuell, da muss jeder gucken, wie das funktioniert. Aber bei mir war es dann so, dass als das Interesse von Unternehmen immer größer wurde, also ich bin ja 2008 ging das, glaube ich, los, da bin ich dann irgendwie schon nach Paris eingeladen worden von Lancôme und war in Stockholm, keine Ahnung, also bin irgendwie von so unterschiedlichen Firmen eingeladen worden zu so Blogger-Events. Das hat in Deutschland noch ein bisschen gedauert tatsächlich, sondern das fing dann im Ausland an und dadurch, dass ich auf Englisch geschrieben habe und es einfach wirklich überschaubar war, wen es da so gab und wie die Reichweiten waren, bin ich da super früh einfach ins Ausland eingeladen worden und fand das toll, so, weil natürlich, klar, ich hab damals studiert, ich hatte überhaupt gar kein Geld und dann irgendwie in Paris in einem schicken Hotel zu wohnen und da irgendwie rumgefahren zu werden, natürlich, das war erstmal irgendwie super und aufregend,
klar.
Aber dann bin ich wieder nach Hause gefahren und mir war ja klar, dass jetzt irgendwas von mir erwartet wird. Also, dass ich jetzt irgendwie darüber poste, schreibe, also natürlich so, das ist schon, das wurde halt nie so explizit gesagt damals, aber das war ja schon klar, darum ging es ja, also das war mir schon vollkommen bewusst. Und ich das aber teilweise dann gar nicht konnte, ich dann gemerkt habe, mir fällt überhaupt gar nichts ein. Also ich meine, jetzt über eine Creme zu schreiben, die ich sowieso nicht benutze und mir eh nie kaufen würde, ja. Was soll ich da jetzt machen? Und da war dann halt irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das, was ich hier mache, interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Und deswegen war dann, wie gesagt, irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dachte, gut, vielleicht endet das jetzt hier für mich.
Ich will dich jetzt gar nicht so aufs Blogging festnageln, aufs Modebloggen, aber was mich trotzdem noch interessieren würde, ist, wann dieses Interesse für Mode bei dir angefangen hat, also und vor allem, wie es sich geäußert hat.
Also das Interesse für Mode, auf mich jetzt auf einer theoretischen Ebene oder intensiver damit auseinanderzusetzen, kam tatsächlich wirklich durchs Studium und das ist auch mehr oder weniger auf ein Seminar zurückzuführen, in dem es um Marktmechanismen ging, also um den Kunstmarkt und eben auch um den Modemarkt. Also gerade genau da, wo das anfing, wie ich vorhin auch schon sagte, wo große Luxuslabels angefangen haben mit, ja, als cool und hip wahrgenommenen Künstler, Künstlerinnen zu kollaborieren und irgendwelche Taschen zusammen zu designen, so Geschichten. Da gab es ja so einige Kollaborationen. Das ist jetzt ja, also das gibt es ja nach wie vor immer noch, das wird ja gemacht. Aber wo plötzlich in der auf dem Kunstmarkt so ein Celebrity, so ein modeförmiger Celebrity-Kult hochkam und sich das aber auf der anderen Seite auch in der Mode wieder gespiegelt hat, dass natürlich sich dann die Mode auch über die Kunst so ein bisschen aufwerten konnte. Und diese Wechselwirkungen haben mich wahnsinnig interessiert. Und da bin ich eigentlich viel mehr, viel tiefer in die Mode reingekommen darüber.
Mhm. Jetzt ist es ja, also zumindest ist das mein Eindruck so, dass in der Gesellschaft in Deutschland so ein Interesse für Mode schnell mal als oberflächlich abgetan wird oder als eitel, während das, weiß ich nicht, in Ländern wie Frankreich ja wirklich Teil der Kultur ist und auch ein Kulturgut ist. Ist das was womit du oft konfrontiert wurdest, so in den vielen Jahren, in denen du dich jetzt mittlerweile auch schon auf so einer analytischen Ebene mit Mode befasst?
Jein. Also klar habe ich das, ja, ich muss so kurz überlegen. Ich glaube, dadurch, dass ich immer eher an dem, was in Paris passiert ist, interessiert war, hatte ich jetzt gar nicht so ein großes, so eine große Berührung oder so eine große Notwendigkeit, mich mit der Situation in Deutschland zu beschäftigen. Weil tatsächlich ist es schon so, dass Mode oder sich auch gut kleiden, sich anziehen, darauf Wert legen, dass es etwas ist, was jetzt nicht unbedingt automatisch mit deutscher Kultur verbunden wird. Es gab da natürlich immer wieder Versuche, da gibt es natürlich auch irgendwie großartige Labels wie Jill Sander oder
Oh Gott, wie Jill
Sander. Nein, oh mein Gott. Nein, es gibt natürlich, es gibt fantastische, spannende, interessante Modemacher, Modemacherinnen aus Deutschland. Und vielleicht ist auch sowas, vielleicht fiel mir jetzt gerade in dem Kontext auch besonders Jill Sander ein, weil das, was sie machte, noch als sie noch als Modedesignerin tätig war, und wir hatten ja hier im Museum auch eine große Ausstellung, eine große Retrospektive eigentlich von ihrem Werk. Das ist schon sowas, was man vielleicht jetzt von außen betrachtet als so ein deutsches Herangehen. Also das ist so, dass es sehr klar ist, sehr strukturiert, sehr in gewisser Weise auch pragmatisch, aber es trotzdem immer noch sowas Besonderes, Eigenes mit dabei hatte. Deswegen tue ich mich jetzt so ein bisschen schwer damit zu sagen, ja, nee, Mode und Deutschland, das schließt sich irgendwie so aus, sondern das kann schon funktionieren. Ich glaube, wo es dann schwierig wird, wird, wenn dann versucht wird, was anderes zu imitieren. Also weil so eine Leichtigkeit, wie das jetzt beispielsweise die Mode in Frankreich hat, in Paris hat, wo das Teil der Kultur ist, und zwar von Staatsseite her, von Staatswegen her. Also das sieht man schon allein daran, wie das ganze Modesystem strukturiert ist, also wie mit den die ganzen Institutionen halt Teil, ja, staatliche Institutionen sind. Und man jetzt auch nicht einfach so in Paris zur Fashion Week zeigen kann, sondern es da eine klare Ordnung und eine klare Hierarchie gibt seit Jahrhunderten. Das ist ja ein ganz anderes, eine ganz andere Struktur, die dann dahinter steht, innerhalb der sich dann sowas bewegt und dann auch eine Verspieltheit finden kann. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, es ist so komplett strukturiert. Und dann, ja, aber ich glaube, was halt wichtig ist, da zu verstehen, ist, dass es natürlich dadurch eine Form von Selbstverständlichkeit auch bekommt. Und diese Art der Selbstverständlichkeit gibt es in Deutschland nicht mit der Mode.
Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass Mode nicht nur so deine einzige Leidenschaft ist, sondern natürlich auch Kunst. Du hast es ja auch studiert. Wie hat das denn angefangen? Bist du irgendwie mit Museumsbesuchen aufgewachsen oder ist es ganz von alleine aufgetaucht, dass du dieses Interesse hattest?
Jein. Also ich komme aus einer Familie, die mit Kunst nichts zu tun hat. Mhm. Also jetzt nicht so ganz vordergründig. Interessanterweise hatte ich mal mit meiner Oma, mit meiner deutschen Oma, so ein Gespräch, dass sie irgendwie meinte, so, ja, ich finde auch interessant, wo kommt es bei dir her mit der Kunst? Das hat ja irgendwie, das gibt's ja irgendwie bei uns, also jetzt auf der deutschen Seite, das gibt's da ja irgendwie gar nicht. Wobei dein Onkel so und so, der hat ja auch immer gerne gezeichnet. Und also das ist so, wo ich dann irgendwie so aufgehorcht habe und gedacht habe, so, ah, okay, gut, vielleicht ist da doch irgendwie was da, was jetzt vielleicht aber nicht so an die Oberfläche gekommen ist. Also weil das, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man irgendwie diese Gesellschaftsschicht nennt oder nannte. Auf jeden Fall war es jetzt nicht irgendwie so ein großbürgerlicher AkademikerInnen-Kontext, wo dann man sagen konnte, ich studiere jetzt mal Kunst, sondern es war sowas, also Kunst, das macht man halt nicht. Also das ist so, du kannst halt irgendwie abends, wenn du unbedingt Lust hast, mal was zeichnen, aber da wurde jetzt irgendwie niemand Künstler. Also daher, um da den Bogen wieder zurückzuspannen, ich bin jetzt nicht in einem Elternhaus aufgewachsen, wo wir jetzt jedes Wochenende nach Frankfurt gefahren sind und uns die, keine Ahnung, die neuesten Ausstellungen im Städel angeguckt haben. Sondern diese Form von Museumsbesuch kam später erst in der Schule und da auch ganz klar durch eine Kunstlehrerin. Und zwar nicht die Form von Kunstlehrerin, wo man dann irgendwie in der 12., 13. Klasse immer noch mit Bleistiftzeichnungen vom Schattenwurf einer Tasse mal zeichnen musste. Da war ich immer ganz wahnsinnig schlecht drin. Also das war so der Kunstunterricht, den ich streckenweise hatte. Sondern durch so eine Vertretungslehrerin tatsächlich, die dann mit uns Exkursionen gemacht hat und nach Frankfurt, also ich bin im Frankfurter Umland groß geworden, die mit uns nach Frankfurt gefahren ist und ins Museum gegangen ist. Und da waren wir dann einmal im Museum für moderne Kunst und da sind wir dann hin, ich glaube es war in der 11. Klasse oder so, und haben uns da die Ausstellung angeguckt und haben die Aufgabe bekommen, uns ein Kunstwerk auszusuchen und dann darüber zu schreiben. Und ich habe mir Tuschezeichnungen von Marlene Dumas ausgesucht, das weiß ich noch, also ich wusste gar nicht, wer das ist. Und dann habe ich das gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals zu irgendwas das so gemacht habe, aber dann dachte ich so, okay, ich glaube, das ist was, was mich wirklich interessiert. Dann habe ich ja erst in, du hast ja vorhin diese ganze Liste aufgezählt von Sachen, die ich alle studiert habe. Damals konnte man sich ja auch einfach noch so einschreiben. Ich weiß gar nicht, gibt es wieder Studiengebühren? Zwischendrin gab es mal Studiengebühren, dann gibt es irgendwie wieder keine. Jedenfalls hatten sich natürlich alle, die jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet gelebt haben und noch nicht so genau wussten, was sie nach dem Abi machen sollen, auf jeden Fall erstmal bei der an der Uni eingeschrieben, weil man dann nämlich
das
Ticket bekommen hat.
Aber ich kenne Leute, die machen es auch noch nach dem abgeschlossenen Studium.
Und das war dann auch irgendwie, ich glaube, die Eltern fanden das an sich auch erstmal gut, weil das dann auch mit der Krankenkasse und was weiß ich was, also dieser Status war irgendwie erstmal geklärt. Und dann konnte man immer noch gucken, wie es mit dem Leben weitergeht. Also habe ich mich dann erstmal in Frankfurt an der Uni eingeschrieben für Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft. Und bin dann aber tatsächlich auch hingegangen, ohne irgendwie so wirklich genau zu wissen, ist es jetzt genau das, was ich machen will, wo komme ich damit überhaupt hin und was bin ich am Ende, sondern ich dachte, ja, das werde ich dann schon irgendwie rausfinden und fand das dann ganz gut, dass ich das einfach dann erstmal so weitergemacht habe.
Krass, was so ein Kunstunterricht auslösen kann. Also wenn ich an, ich parallel gerade die ganze Zeit an meinen Kunstunterricht in der Oberstufe gedacht und weiß noch, dass wir wie wild mit Jacksonkreide auf Blättern rummalen sollten und dann ein Porträt zeichnen mussten und ich habe den Frontsänger von Panic at the Disco porträtiert, aber ich glaube, niemand wird ihn erkennen. Das ist eher abstrakt.
Ja, aber trotzdem, es gab ja dann immer so Leute.
Besser getan.
Ja, weil es gab dann ja immer so Leute im Kurs, die so, die das halt einfach konnten.
Ja.
Und es war einfach, und ich bin wirklich keine, also sowas mit wie mit irgendwelche Sachen zeichnen oder sowas, also ich, I can't do it. Also ich kann's, ich kann's nicht. Und es wäre natürlich irgendwie total fatal gewesen. Also ich weiß natürlich nicht, klar, vielleicht wäre ich dann irgendwann später auch noch auf die Idee gekommen, aber dass man sich halt damit echt intensiver auseinandersetzen kann, kam tatsächlich im Kunstunterricht. Ich meine, klar, mit meinen Eltern, wenn wir irgendwo in eine Stadt gefahren sind und Sightseeing gemacht haben, klar sind wir dann auch irgendwie in ein Museum gegangen, was halt dann im Reiseführer drin stand. Mhm. Man geht dann irgendwie in, was weiß ich was, ins Kunsthistorische Museum, wenn man in Wien ist, weil man halt da hingeht, steht halt irgendwie auf der Liste. Mhm. Aber wir sind da jetzt nicht hingegangen, um uns jetzt ganz bestimmte Sachen anzugucken. Oder ich bin jetzt auch nicht nach Wien gereist, um dann irgendwie in die Sezession zu gehen. Also das kam dann später mit dem Studium. Mhm. Aber davor, ja, das, ich kannte das auch gar nicht.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du das Kunststudium dann weitergeführt hast, ohne wirklich zu wissen, wo es hinführt. Jetzt bist du Kuratorin. Aber ich glaube, also als deine Aufgabe als Kuratorin ist es im Kern, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja im Grunde Ausstellungen zu konzipieren, sie zu organisieren, zu gucken, welche Künstler, Künstlerinnen können irgendwie hier zu was beitragen. Habe ich da was Wichtiges vergessen?
Nein. Also ganz klassisch ist ja der Begriff des Kurators, der Kuratoren, kommt ja vom lateinischen curare, sorgen, Sorge tragen für etwas. Und ursprünglich haben tatsächlich KuratorInnen in Museen Sammlungen betreut. Also haben geschaut, was ist, was muss dieses Haus haben, wo bekommt man die Dinge her, um sie, ja, aufbewahren zu können und auch dann für die Zug, für nachfolgende Generationen zu jetzt aufzubewahren, mhm, und dann natürlich im nächsten Schritt auch, wie stellt man das jetzt zusammen, wie präsentiert man das jetzt BesucherInnen, einem Publikum im Museum. Und über die Jahre hat sich das eigentlich von dieser Sammlungsidee so ein bisschen gelöst. Also klar, natürlich gibt es nach wie vor noch diese klassischen Kuratoren, Kuratorinnen, wobei die oftmals heute auch eher SammlungsleiterInnen heißen, weil sich diese Idee, dieser Begriff Kurator, Kuratorin verselbstständigt hat. Also es gab ja immer wieder, ich glaube, mittlerweile ist diese Debatte darum schon wieder ein bisschen abgeflaut, aber die Frage heute, ist ja jeder ein Kurator? Ist der DJ ein Kurator? Kann man jetzt die Speisekarte im eigenen Restaurant kuratieren oder den eigenen Kleiderschrank zu Hause? Mhm. Ich bin da gar nicht so eng. Ich denke, in gewisser Weise ja. Also das ist so die Idee, sobald du halt irgendwie eine Idee und ein Konzept hast und Dinge ganz gezielt auswählst, um damit irgendwo hinzuwollen und damit irgendeine Aussage zu treffen. Das ist, glaube ich, so die allgemeinste Definition von einem Kurator, einer Kuratorin heute. Mhm. Und der besondere Fall bei mir hier am Museum ist, dass ich keine Sammlung habe, also keine physische Sammlung. Und die es auch nicht gegeben hat, bevor ich hier ans Haus kam, was mir für die Arbeit, wie sie mich interessiert, total Freiräume schafft, weil ich mich halt nicht mit Dingen auseinandersetzen muss, die schon da waren. Könnte auch spannend sein, ich will das gar nicht werten, sondern ich wirklich den Freiraum habe, die ganze Zeit mir immer was komplett Neues auszudenken.
Und jetzt bist ja Kuratorin für Mode, Körper und
Performatives.
das heißt, das sind dann die Themenbereiche, mit denen du dich überwiegend beschäftigst.
Genau.
War das so ausgeschrieben? Haben die genau so eine Person gesucht? Oder bist du ans Museum herangetreten, hast gesagt, übrigens, das sind drei Themenbereiche, die kann ich abdecken und die solltet ihr auch vermehrt hier irgendwie zeigen, in Ausstellungen behandeln?
Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also 2012 kam hier ans Museum Angewandte Kunst Matthias Wagner K. als neuer Direktor und der hat das Konzept des Hauses, die Ausrichtung des Hauses, wie sie bis dahin war, komplett verändert. Vorher war es so, dass ungefähr zu 90% Dauerausstellung bestand, also das heißt, dass es Vitrinen gab, fest installierte, in denen Teile der Sammlung präsentiert waren und es gab einen Wechselausstellungsraum, der ungefähr 10% der Fläche ausgemacht hat, wo man dann nochmal besondere Ausstellungen zu eigenen Themen spielen konnte. Und eigentlich hat jetzt Matthias Wagner K. dieses Konzept einmal komplett umgedreht. Die Frage hier ist jetzt heute eher, was kann angewandte Kunst heute überhaupt sein? Wenn man dann auch eher so die Frage stellt, gehört eigentlich auch eine Lebensgestaltung, eine Lebensraumgestaltung da nicht vielleicht auch mit dazu? Und das Museum hier wird die Antwort nicht geben, aber gibt auf jeden Fall viele Antwortmöglichkeiten. Wir haben jetzt auch aktuell ein Bienenmuseum. Also im Podcast kann man es jetzt nicht sehen, aber vor dem Fenster meines Büros stehen auch Bienenstöcke. Also das Museum hat auch eigene Bienen und eigenen Honig. Um jetzt vielleicht mal so ein Extrem zu zeigen, was hier halt auch passieren kann unter dem Oberbegriff angewandte Kunst. Mhm. Und Mode natürlich, das war die Idee von Matthias Wagner K., als er hierher kam, dass er meinte, Mode muss hier rein und muss hier irgendwie vorkommen. Und er hat sich dann erstmal auf die Suche begeben, weil er erstmal die Idee hatte, hier eine Ausstellung zu machen. Und hat sich so umgehört und umgefragt, wer könnte sowas machen, wer ist da irgendwie interessant. Und mein Doktorvater damals hat mich dann an ihm weiterempfohlen. Und wir haben uns dann getroffen und haben uns dann auf Anhieb gut verstanden und hatten da sehr ähnliche Vorstellungen davon, was Mode ist, wie Mode funktioniert. Nämlich, dass es nicht allein darum geht, bestimmte Designs und Designer vorzustellen, sondern dass eigentlich auch dieser soziologische Aspekt, dass sich ein, also dass die Person, über den Körper sich dann ja auch so ein Stück quasi aneignet, anverleibt, ich will jetzt nicht sagen einverleibt, aber so anverleibt, und damit auch in einem sozialen Raum unterwegs ist und da ja auch dann irgendwas passiert, was einerseits dem Stück eine Wertigkeit gibt, dem Träger, der Trägerin eine Wertigkeit gibt und ja auch, aber auch einen Einfluss auf den Raum, die Räumlichkeit hat. Also das wäre so ein bisschen diese Idee des Performativen auch mit daran weitergedacht. Also einmal diese Performance, die du eigentlich dann hast, so in der unmittelbaren Übersetzung, aber natürlich auch auf einer weiter theoretischen, sinnstiftenden Ebene, dass du halt quasi natürlich durch die Performance des Stückes ja auch Sinn schaffst. Und ja, dann habe ich halt quasi diese Ausstellung zusammen mit ihm kuratiert, 2013. Und dann ergab es sich so, dass eine Stelle frei wurde, weil eine Kuratorin pensioniert wurde. Also man kann ja nicht auch einfach, es ist ja ein städtisches Museum, man kann sich einfach Stellen schaffen, sondern das ist alles total geregelt, wie viele Stellen es so gibt. Und dann hat er quasi diese Stelle geschaffen und die wurde dann ausgeschrieben und dann konnte ich mich auf diese Stelle bewerben und bin dann genommen worden.
Here we are.
Ja.
7 Jahre später bist du immer noch da. Ja. Cool. Gibt es irgendwas Bestimmtes, wo du besonders Acht drauf gibst, wenn du neue Ausstellungen konzipierst? Also ein Standard, den du dir selbst gesetzt hast, den du in jeder, weil dann die Ausstellungen, die du kuratiert hast, sind recht unterschiedlich. Also ja, sie befassen sich alle mit Mode, okay, aber doch sehr unterschiedlich. Gibt es da aber eine Sache, wo du sagen würdest, das haben sie alle gemeinsam oder das ist so ein Ziel, was ich bei jeder verfolgt habe?
Schwer zu sagen. Also in den letzten Jahren sicher, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass ich natürlich mein Profil als Kuratorin auch nochmal geschärft habe. Das ist hier die erste Stelle, die ich hatte. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, dass ich nie daran gedacht habe, an einem Museum Kuratorin sein zu können. Und daher bin ich jetzt ja hier nicht mit der Idee und dem Konzept angetreten, sondern ich hatte eben den Hintergrund aus der Mode, aus der Modetheorie. Und das war hier auch erstmal so mein Einstieg. Und alles andere, was jetzt vielleicht in der aktuellen Ausstellung, die ich jetzt hier im Museum laufen habe, vielleicht jetzt in Bezug, also im Kontext der Ausstellung davor betrachtet, am deutlichsten wird an Ausrichtung, das hat sich tatsächlich erst über die Jahre entwickelt. Und vor allem auch mit einer Arbeit und mit einem Engagement, das ich außerhalb des Museums mache. Also es sind da, glaube ich, irgendwie so zwei parallele Entwicklungen gelaufen, die sich dann irgendwann angefangen haben zu verschränken, zu verknüpfen. Und was vielleicht aber sowas ist, was von Anfang an wichtig war und ich konnte es aber, glaube ich, später erst deutlich benennen, ist, dass mir immer wichtig war, dass klar ist, dass ich diese Ausstellung gemacht habe. Also, dass es nicht darum geht, eine Form von Neutralität zu behaupten, sondern dass immer klar wird, ich bin die Kuratorin, das ist mein Hintergrund, das ist meine Perspektive und ich mache hier jetzt ein Angebot, quasi durch meine Augen, in Anführungszeichen, auf dieses Thema zu schauen.
Na, einfach so eine eigene Handschrift quasi, dass man erkennt, das kommt von Marit Ifoma-Kupka.
Genau, aber schon auch um diese Neutralitätshaltung, die ja oft auch im Kunst- und Kulturbetrieb überall sonst natürlich auch, herrscht, da so ein bisschen entgegenzuwirken. Also, dass, wie gesagt, ich jetzt nicht behaupte, ich zeige jetzt hier den aktuellen Stand der Wissenschaft oder so ist es jetzt, sondern eben klar ist, dass es das so unbedingt vielleicht gar nicht gibt, sondern ein bisschen auch mit zu sensibilisieren, dass die Dinge, die man halt sieht, und zwar auch in einem Museum, ja auch von irgendwem irgendwann ausgewählt wurden und dass viele Dinge auch fehlen. Also dass mir klar, also dass auch klar ist, dass Besucher, Besucherinnen klar ist, da fehlt eventuell auch einiges. Aber was ja auch okay ist, weil
ja.
Ich kann ja jetzt erstmal nur das anbieten und nur nach bestem Wissen und Gewissen in dem Moment irgendwie dieses Angebot machen. Aber das beansprucht keine Universalität. Ich glaube, das ist sowas, was mir immer schon wichtig war und ich das, glaube ich, jetzt auch in den letzten Jahren ganz klar benennen kann.
Also im Grunde wäre es quasi, dass du mit deiner Arbeit erreichen möchtest, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, dass es auch normalisiert wird, dass wenn eine Ausstellung von einem weißen Mann kommt, dass es nicht als Standard gesehen wird und dann kommt Marit Ifoma-Kupka und dann ist es, ah ja, schwarze Kuratorin aus Frankfurt, die ist das, sondern dass halt auch der weiße Mann sozusagen verdeutlicht, so dass es meine Perspektive auf den und den Bereich.
Genau, so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann missverstanden wird, also dass man dann irgendwie, deswegen, jetzt kommt irgendwie gleich ein ganz großes Wort, deswegen ich schwäche es immer so ein bisschen ab, diese große Identitätspolitik, also ich spreche dann eher immer von einer Identitätspolitisierung, weil es geht mir nicht darum, also ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grat, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt, also dass ich und meine Identität und mein Sein jetzt da wichtig ist, im Vordergrund ist, sondern dass halt nur deutlich wird, dass, also wie du eigentlich gerade schon sagtest, dass auch das, was der, wir nennen ihn jetzt mal so, alte weiße Mann, macht oder gemacht hat, ja auch ein Angebot ist. So, also dass ich halt sage, das ist mein Angebot, vielen Dank für Ihr Angebot. Jetzt können wir ja mal darüber reden, so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendetwas gibt, was jetzt die neutrale Wahrheit ist. Und dann gibt es so ein paar andere, die dann halt nochmal so eine Extrawurst wollen. Sondern eigentlich sind wir alle Extrawürste.
Irgendwie. Das ist, glaube ich, das schönste Zitat.
Irgendwie so, ja.
Ich will unbedingt noch gerne auf den, natürlich auch deine Bemühungen eingehen, dass, das klingt jetzt auch so riesig, deine Bemühungen, die Kunstwelt zu dekolonialisieren. Du hast zuletzt der Deutschen Vogue ein Interview gegeben und da hattest du ein super interessantes Beispiel über eine Ausstellung hier aus Frankfurt. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, welche das war. Mit einem blauen Kleid. Kannst du dieses Beispiel einmal nochmal nennen? Weil ich fand, es war, man denkt bei Dekolonialisierung ganz schnell zum Beispiel an die viel, also an die einigen Rückgabeaktionen, die es jetzt in den letzten Jahren gab. Aber das ist so ein Beispiel, finde ich, wo ganz deutlich wird, dass es auch noch viel subtiler passieren muss eigentlich. Ja. Kannst du das Beispiel noch einmal nennen?
Ja, ich glaube, wenn viele Dekolonialisierung hören, dann denken die meisten an Kolonialismus. So, und denken so, man muss sich jetzt irgendwie mit dem Kolonialismus befassen und muss das irgendwie aufarbeiten. Ist es jetzt nicht falsch, aber es ist halt noch viel mehr als das. Also es bedeutet nicht, das Museum macht jetzt eine Ausstellung zum Thema Kolonialismus und räumt den Keller leer mit Raubkunst und gibt es alles zurück und dann ist es beendet. Sondern es geht so weit, dass man gucken muss, welche Spuren der Kolonialismus auch in unserem Denken hat, in unserer Art und Weise, wie wir Dinge betrachten, bewerten. Und da kommt man dann natürlich ganz schnell zu so großen Themen wie strukturellem Rassismus. Also wie eben auch Alltagspraktiken, Vorgänge in Museen von strukturellem Rassismus, der auf koloniales Denken zurückgeht, durchzogen sind. Und deswegen kann man einmal auch ein Museum, ein Ausstellungshaus strukturell dekolonisieren. Man kann aber natürlich jede andere Ausstellungs- Praxis, kuratorische Praxis auch dekolonisieren. Ein Schritt ist vielleicht das, was ich gerade vorhin auch schon sagte, dass ich meinte, dass es mir immer total wichtig ist, dass ich die Ausstellung mache. Also dass so, ich glaube, das ist, also ich hoffe, das funktioniert, muss man gucken dauerhaft, aber das ist jetzt, zumindest jetzt im Moment, erstmal meine Herangehensweise, meine Strategie, die ich auch tatsächlich als eine dekolonisierende Strategie betrachten würde, sehen würde, dass erstmal so klar ist, ich gucke erstmal mich an, wer bin ich, wo ist überhaupt mein Standpunkt, von wo gucke ich auf irgendwas, was bewerte ich und vor allem, was fehlt auch alles? Also wie würde jetzt vielleicht eine Ausstellung aus einem ganz anderen, von einem ganz anderen Standpunkt, aus einer ganz anderen Perspektive aussehen, das mal so überhaupt mal so zulassen zu können? Das jetzt nicht heißt, dass ich keine Ausstellung mehr machen darf, das heißt auch nicht, dass alte weiße Männer keine Ausstellung mehr machen sollen, sondern es geht halt nur darum, ja, halt mal deutlich zu machen. Und dann könnte man, dann würde einem vielleicht mal auffallen, ja, das ist ja irgendwie schön und gut, dass wir uns jetzt irgendwie die europäische Geschichte aus einer männlich-weißen Perspektive von vorne, hinten, oben, unten, links, rechts angeguckt haben. Vielleicht gucken wir uns jetzt auch mal die europäische Geschichte aus einer komplett anderen Perspektive an. Also das wäre so eine, zum Beispiel so eine dekoloniale Überlegung, die ich dann interessant finde, und dann zu schauen, wie sieht sowas aus. Also das kann, also es, deswegen, ich denke immer, es ist doch total großartig, warum wehren sich immer alle so dagegen? Es ergeben sich plötzlich Unmengen an Forschungsrichtungen, Projekten, Ausstellungsformen, also der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. So. Also es gibt zig Möglichkeiten. Und das Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, war, dass es in dieser Ausstellung, in der geht es um europäische Frauenmode und wie eben auch das Design oder die Kleidung mit zu einer Emanzipation der Frau beigetragen hat. Also ganz grob gesagt, wie natürlich sich die Korsetts verändert haben, überhaupt die Kleidung verändert hat und nicht nur in den Köpfen zu mehr Beweglichkeit beigetragen hat, sondern natürlich auch rein körperlich sich einfach Frauen mehr bewegen konnten und wie eben dieses Wechselspiel aus so einer geistigen Bewegung, Emanzipation und auch einer körperlichen Bewegung zusammenhängt. Super spannende Ausstellung. Und in dieser Ausstellung gibt es ein Kleid, was eine sehr auffallende Farbigkeit hat. Es ist so ein ganz besonderes Blau. Und das ist eine künstlich hergestellte Farbe. Also jetzt keine, man hat bis dahin eher eben Farbtöne genommen, die man eben aus natürlichen Ingredienzien herstellen konnte. Und das war jetzt eine komplett chemisch hergestellte Farbe, die zufällig entdeckt wurde bei der Erforschung oder bei der Suche nach einem Medikament gegen Malaria. Und da dachte ich, okay, krass, hier öffnet sich ja plötzlich nochmal so ein ganzes Fenster, so ein ganzes Themenspektrum. Nämlich, weil man sich dann fragt, warum Malaria? Also was hat jetzt da plötzlich Malaria mit zu tun? Und dann ist natürlich klar, wo gibt's die Malaria? Die Malaria gibt es auf dem afrikanischen Kontinent, gibt's auch woanders, aber zumindest gibt's die an Orten, wo Kolonien, wo es Kolonien gab. Und natürlich die Malaria sehr unangenehm war für die europäischen Personen, die da irgendwie hin mussten. Deswegen gab es natürlich ein Rieseninteresse, einen Wirkstoff dagegen zu entwickeln. Und dass plötzlich klar wurde, wow, okay, irgendwie hat ja Kolonialismus ja irgendwie doch einfach mit allem zu tun. Da ist natürlich die große Frage, wie geht man mit sowas um in einer Ausstellung? Du möchtest gerne eine Ausstellung machen über europäische Frauenmode und halt nicht über Kolonialismus. So, wie kann man dann einfach die Geschichte dann weglassen oder so gar nicht erzählen? Oder muss man dann die Ausstellung anders nennen? Oder I don't know, ich habe jetzt keine Antworten, aber das ist sowas, eigentlich muss das irgendwie mit abgebildet werden und muss muss irgendwie mit vorkommen. Ein anderes Beispiel war vor 2 Jahren eine Ausstellung, die auch hier in Frankfurt stattfand, mit einem Maler, Wilhelm Kunert, der über die Infrastruktur des deutschen Kolonialismus in Ostafrika reisen konnte, um dort Tiergemälde, also Tierskizzen anzufertigen, die er dann zu Gemälden ausgearbeitet hat, als er später in Deutschland war. War wahnsinnig berühmt zu der Zeit, wahrscheinlich der erfolgreichste, tollste Tiermaler der Zeit. Und es fand hier eine Ausstellung statt, die den Fokus auf die Arbeiten, auf die Gemälde legte und dadurch dieser koloniale Hintergrund, der das alles überhaupt erst möglich gemacht hat, zu so einer Randnotiz wurde. Was stark kritisiert wurde. Zu Recht. Auf der anderen Seite ist natürlich die große Frage, wie geht man dann damit um, real? Ich finde es okay, wenn man darauf jetzt erstmal nicht die Antwort hat. Ich finde es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Da ist irgendwas. Das ist jetzt gerade, es ist irgendwie gerade komisch. Wir können jetzt nicht die Leute da alle irgendwie ins Museum holen und die finden alle diese Bilder alle toll, ohne dass diese Geschichte mit erzählt wird, dass der Maler sich dann halt mit irgendwelchen Kolonnen von 70 Personen dadurch die Gegend hat tragen lassen und so Geschichten, um diese Bilder anzufertigen. Das ist schwierig, so. Das geht eigentlich heute nicht mehr, sowas so darzustellen. Dennoch ist die Frage, wie stellt man es denn da? Ich kann jetzt keine allgemeingültige Antwort darauf geben, finde aber total wichtig, sich auf diesen Prozess einzulassen und auch einfach mal zu versuchen.
Jetzt ist es ja schon so, dass tatsächlich, hast du ja auch gerade gesagt, in den letzten Jahren dieser, kann man es Blindspot nennen, aber ja, also dass in Deutschland die deutsche Kolonialgeschichte hier wirklich sehr wenig im Fokus war früher und jetzt ein bisschen mehr in den Fokus rückt, macht dich das optimistisch oder denkst du dir, okay, endlich und jetzt sind wir aber trotzdem noch ganz am Anfang?
Sowohl als auch. Also das ist ja jetzt auch nicht komplett neu. Es gibt ja immer wieder so Wellen. Ich glaube, vor 30 Jahren oder so war irgendwie der letzte vorläufige Höhepunkt, wo mal darüber diskutiert wurde, dass man da noch mal was machen muss. Also von daher, das ist jetzt ja nicht zum ersten Mal so. Jetzt ist natürlich gerade ein Peak, weil einfach ganz viele politische Ereignisse weltweit zusammenkamen. Also der Druck ist jetzt gerade höher, da irgendwie was zu machen. Deswegen bin ich dann gleichzeitig auch ein bisschen optimistisch, dass ich denke, ja, ein paar Schritte weiter werden wir irgendwie schon kommen. Und wie groß dann der Backlash ist und wo man dann wieder hin zurückfällt, wird sich zeigen. Aber es ist halt so eine Mischung aus optimistisch sein und gleichzeitig auch irgendwie so skeptisch. Also es ist vielleicht skeptisch optimistisch. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, so einen Druck aufrecht zu halten. Auch nicht zu stark, sonst ist dann auch wieder die Gegenreaktion zu groß. Und aber ich glaube, es ist wichtig, einfach kontinuierlich sanft bestimmt zu drücken, dass sich dann langfristig was verändert. Aber ich sage auch immer, ich habe da vielleicht auch einen realistischen Zeithorizont. Also ich bin dann nicht so, dass ich denke, so, wir wollen da jetzt eine Straße umbenennen und dann gehe ich da mal los und demonstriere und eine Woche später ist die Straße umbenannt. Also diese Straßenumbenennungsgeschichte jetzt in Berlin, ich meine, das ist jetzt ein Prozess, über der 15 Jahre lief. Also das wissen dann ja auch immer viele nicht, die denken so, ah ja, jetzt wird da jetzt mal eben so die Straße umbenannt, weil jetzt hier irgendwie Black Lives Matter war dieses Jahr. Das ist so, das hat jetzt geklappt. Müssen wir ja auch gucken, weil das dauert dann ja auch nochmal wieder. Ich meine, im afrikanischen Viertel in Berlin geht es ja um 3 Straßen, deren Umbenennung, glaube ich, beschlossen wurde. Aber jetzt die AnwohnerInnen in der Region dagegen klagen. Also sowas kommt dann ja auch immer wieder. Also das, wo ich denke so, ja, schauen wir mal. Also das ist jetzt vielleicht gerade so eine gute Zeit. Da ist irgendwie der internationale Druck auch groß, dass da was passiert. Aber ja, mal gucken. Also es sind, ich glaube, man ja braucht da so einen skeptischen Optimismus mit Geduld.
Hast du denn das Gefühl, dass, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du unter KuratorInnen in Deutschland relativ gut vernetzt sein wirst, hast du das Gefühl, dass du mit deinem Ansatz da sehr herausstichst oder gibt es noch oder gibt es immer mehr vielleicht Personen, die ähnliche Ziele verfolgen wie du? So im musealen Kontext, es zu diversifizieren und eben auch diesen Dekolonialisierungsgedanken verfolgen?
Ich glaube, dass ich gemeinsam mit einer Handvoll anderer sehr heraussteche. Also ich bin da nicht alleine, aber ja, und es verändert sich tatsächlich auch immer mehr. Also das sieht man ja auch an den Programmen von Häusern. Jetzt ist beispielsweise im MMK mit Susanne Pfeffer passieren viele spannende Dinge, viele spannende Ansätze, wo man merkt, okay, da ist irgendwie von der Leitungsebene ist da ein Schwerpunkt gesetzt, ist da ein Interesse gesetzt, was sich eben mit Themen beschäftigt, die jetzt aus so einem klassischen bis dahin gewachsenen Ausstellungsprogramm rausfallen und auch ganz klar, glaube ich, andere Standards in eine andere Richtung setzen wollen, ganz deutlich. Und das finde ich irgendwie gut und spannend, dass dann sowas auch an so großen Häusern passiert, weil ich glaube, das hat nochmal eine ganz krasse Zugkraft und auch so eine Strahlkraft, viel mehr noch als Dinge, die in kleineren Galerien, kleineren Offspaces passieren, wobei das, glaube ich, sich gegenseitig braucht. Also ich will jetzt nicht Offspaces kleinreden damit, sondern irgendwo haben ja auch die großen Häuser ihre Impulse her. Also ja. Ich glaube, die brauchen sich halt so beide gegenseitig. Mhm. Und wenn dann halt das so ein gegenseitiger Austausch funktioniert und fruchtet, super. Das sieht ja auch nicht immer. Aber gut, also ich glaube, dass natürlich dann irgendwie, um jetzt vielleicht auch wieder einen Bogen zurückzuspannen, so dass wenn die kleine Marit mit ihrem Bruder und den Eltern irgendwo eben mal wieder auf Sightseeing-Tour in irgendeiner Stadt ist, warum auch immer, und dann da dann in das Museum am Ort, also am das, keine Ahnung, Museum da halt geht, was da im Tourismusführer drinsteht, und dann solche Ausstellungen zu sehen bekommt, irgendwie mit Themen, die sich mit einer diversen Stadtgesellschaft befassen, die Künstler, Künstlerinnen of Color zeigen, die schwarze Perspektiven zeigen. Das macht dann, glaube ich, auch was auf der Ebene, was total wichtig ist, weil ich bin jetzt mit meinen Eltern nicht ins Offspace gegangen. Wir wären jetzt nicht zu Savvy Contemporary gegangen, zum Beispiel in Berlin, weil das hat in meinem Orbit, in dem ich mich bewegt habe, hat das nicht existiert.
Stand auch nicht im Reiseführer.
Ja, das stand auch nicht im Reiseführer, genau. Zumindest jetzt nicht in dem, keine Ahnung, wie die heißen.
Baedeker, ja, genau. Marco Polo.
Diese klassischen Reiseführer, wobei es ändert sich vielleicht auch jetzt. Das
ist natürlich auch eine Frage, wer den Reiseführer schreibt am Ende.
Genau, deswegen meine ich so, das ändert sich jetzt vielleicht ja auch so ein bisschen. Also Deutschland ist da ja auch immer sehr langsam, aber ja, ich will jetzt auch nicht zu optimistisch klingen, aber im Moment
skeptisch optimistisch,
ja, also ich, klar, wenn man natürlich einen längeren Zeithorizont ansetzt, also wir sind auf jeden Fall woanders als vor 200 Jahren.
Okay, so
also, deswegen werden wir auch in 200 Jahren woanders sein, klar.
Das stimmt.
Ich wäre es irgendwie schön natürlich, wenn es alles ein bisschen, bisschen schneller geht auch. Ja. Aber ja,
Dann bleiben wir skeptisch, optimistisch. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Diasporaat. Idee, Redaktion und Produktion kommen von mir, Mariana Denian. Musik, Sid Joey Meyer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.